Kontinent, das europäische Magazin.
Herzlich willkommen, es begrüßt Sie Jochen Marmit. Wir starten in den Niederlanden. Dort hat es der Rechtspopulist Geert Wilders geschafft, eine Rechtskoalition aus 4 Parteien zu bilden. Die regiert nun seit Sommer, hat das härteste Asylrecht aller Zeiten angekündigt und will Umweltauflagen lockern. Dabei stellt sich die Regierung teilweise offen gegen europäisches Recht und scheitert mit einigen Plänen auch an der Wirklichkeit. Der britische Economist hat bereits festgestellt, The Netherlands' new hard-right government is a mess. Ein Durcheinander, diese neue niederländische Regierung. Jakob Meyer berichtet.
In diesem Stall stehen die jungen Kühe von Bauer Rob Winkjes, 130 Besitzer insgesamt. Aus ihrer Milch wird Käse für den deutschen Markt gemacht, sagt er, garantiert gentechnikfrei.
Das ist unsere Milch, wird Käse von gemacht, die für den deutschen Markt bestemmt ist, omdat wij dus ook gecertificeerd vrij zijn van de genetisch gemodificeerde voedermiddelen.
Rob Winkjes ist Landwirt aus Überzeugung und aus Tradition. In diesem Jahr hat er den Hof vollständig von seinen Eltern übernommen. Das Haus aus rotem Backstein, die Ställe und 50 Hektar Land zum Futteranbau in der Provinz Nord-Brabant, gleich hinter der Grenze zu Deutschland. Felder, Wiesen, Wälder unter dunkelgrauen Wolken. Wenn die Sonne durchkommt, erstrahlen die Blätter in Rot, Orange und Hellgrün. Rob Winkjes wollte nie etwas anderes werden, sagt er, weil es das Schönste ist, was es gibt.
Omdat het mooiste is wat er is.
Aber die niederländischen Landwirte haben ein Problem. Sie sind zu produktiv. Ihr Land hat weniger Fläche als Niedersachsen und ist der zweitgrößte Agrarexporteur weltweit nach den USA. Viele Tiere, die viel Mist machen, auf verhältnismäßig wenig Fläche. Die Gülle ist verantwortlich für zu viel Stickstoff in der Luft. Nitrat schädigt Böden und Grundwasser. Vor 5 Jahren hat das höchste Verwaltungsgericht die Regierung verdonnert, endlich gegenzusteuern und EU-Grenzwerte einzuhalten. Eine Ausnahmeregelung für niederländische Bauern, um mehr Gülle auszubringen als ihre EU-Kollegen, läuft Ende kommenden Jahres aus. Rob Winkjes versucht es mit baulichen Maßnahmen. Hinter seinen Kühen schleicht ein Reinigungsroboter über den Spaltenboden. Dieser Stall wurde 2013 gebaut und da haben wir uns für einen schadstoffarmen Boden entschieden, um die Stickstoffemissionen zu senken. Das war natürlich eine erhebliche Investition. Ob sie sich auszahlt, weiß er nicht. Bauer Winkjes setzt auf die neue Regierung, die den Landwirten viel versprochen hat. Besonders eine der 4 Koalitionsparteien, die Bauer-Bürgerbewegung. Das Koalitionsprogramm ist viel positiver als das, was wir von früheren Regierungen gewohnt waren. Es werden mehr Perspektiven für Junglandwirte geboten. Auch in der Stickstoffpolitik gibt es den Ansatz für eine realistischere Politik. Aber auch die neue Landwirtschaftsministerin Femke Wiersma räumt ein, dass es zu viele Rinder, Schweine und Hühner gibt. Auch sie will weniger Genehmigungen für Betriebe erteilen. Sie möchte außerdem den Viehbestand senken, wenn ein Hof außerhalb der Familie verkauft wird. Die Ministerin betont: Letztlich liegen der Geschäftsbetrieb und der Umgang mit der Gülle auch in der Verantwortung des Unternehmers selbst. Wir werden auf Regierungsseite alle möglichen Lösungsansätze nutzen und weiterentwickeln. Ich möchte aber betonen, dass sich die Tierhalter auch selbst überlegen müssen, wie sie in ihren Betrieben am besten damit umgehen. Femke Wiersma hat auf Umwegen zur Landwirtschaft gefunden. Ihren früheren Ehemann, einen Milchviehhalter, lernte sie bei der niederländischen Ausgabe von Bauer sucht Frau kennen. Wiersmas Partei, die BBB, ist durch Frust und Wut der Landwirte über Umweltauflagen der früheren Regierung groß geworden, die erst sehr wenig und dann plötzlich ganz viel von der Branche forderte. Im Wahlkampf hat die BBB mächtig dagegen Stimmung gemacht. In der Regierung klingt sie jetzt deutlich leiser. Das neue Kabinett schiebt Probleme vor sich her, sagt der Politikwissenschaftler Tom Lauerse von der Universität Leiden. Auch die Lösung der sogenannten Stickstoffkrise. Das liegt natürlich daran, dass man einerseits die Ziele erreichen will, andererseits aber versucht, wirklich schmerzhafte Maßnahmen zu vermeiden. So geht es immer mehr in die Richtung, dass diese schmerzhaften Maßnahmen teilweise ergriffen werden, weil das Problem sonst einfach nicht gelöst wird. Und man sieht, dass die Regierung das immer mehr aufschiebt, weil die Lösung, die sie will, einfach nicht machbar ist.
Da ist auch noch keine Politik oder keine neuen Gesetze sind da durchgekommen,
sagt Maja Verbürch vom Deutschland-Institut Amsterdam.
Es kann gut sein, dass es letztendlich sehr schlimm für die Bauern ausgeht. Das kann schon noch ein ganz großes Thema werden in den nächsten Wochen und Monaten.
Das größte Thema der neuen Rechtsregierung ist die Migrationspolitik. Sie hat das härteste Asylrecht aller Zeiten angekündigt. Dafür steht der Sieger der Parlamentswahlen vor einem Jahr, der Rechtspopulist Geert Wilders. Wählerinnen und Wähler haben seine Partei der Freiheit, PVV, zur mit Abstand stärksten Kraft gemacht, in einem Bündnis mit drei anderen Mitte-Rechtsparteien. Noch nie waren die Niederlande so rechts und Wilders ist stolz darauf. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages im Mai sagt er:
Wir
schreiben heute Geschichte. Auch meine Partei PVV kommt ins Kabinett, ins Zentrum der Macht und darauf sind wir enorm stolz. Wir wurden von der größten Opposition zur größten Regierungspartei. Die Niederlande werden sicherer und die Sonne wird wieder scheinen. Tatsächlich ist das Wetter nicht spürbar besser geworden, seitdem die neue Rechtsregierung in Den Haag im Amt ist. Um sie bilden zu können, muss Wilders versprechen, ihr selbst nicht anzugehören. Stattdessen kümmert sich seine Parteifreundin Marjolein Faber als Ministerin um Asylpolitik. Sie distanziert sich erst kurz vor ihrem Eintritt in die Regierung von der Verschwörungstheorie einer vermeintlichen Umvolkung, dem angeblichen Plan, die Mehrheitsgesellschaft durch Migranten zu ersetzen. Fabers Botschaft ist eindeutig.
Nederland kann es nicht mehr an.
Die Niederlande können es nicht länger ertragen und sie wollen es auch einfach nicht mehr. Der Zustrom muss versiegen. Die Niederlande sind voll. Der Krug ist zu lange zum Wasser gegangen und droht zu brechen. Um den versprochenen Rechtsruck zu schaffen, will die niederländische Regierung aus dem europäischen Asylrecht aussteigen. EU-Kommissarin Ylva Johansson belehrt sie, das sei laut den EU-Verträgen nicht möglich. Das Vorhaben von Wahlsieger Wilders scheitert, einen Asylnotstand auszurufen, um Gesetze teilweise am Parlament vorbei beschließen zu können. Rechtsexperten äußern Bedenken und der Koalitionspartner NSC zieht nicht mit. Stattdessen plant die Regierung nun, Teile Syriens für sicher zu erklären und Flüchtlinge dorthin zurückzuschicken. Kommunen werden nicht mehr verpflichtet, Flüchtlinge unterzubringen. Und ab dem 9. Dezember gelten Grenzkontrollen, was der Geschäftsführer der deutsch-niederländischen Handelskammer Günter Gülker kritisch sieht. Schließlich ist unser Nachbar im Nordwesten der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Europa.
Laut den Branchenverbänden haben wir mehr als 100.000 Lkw, die jeden Tag die Grenze passieren in beide Richtungen. Und wenn dann die Grenzen richtig geschlossen sind, hat das Folgen. Auch da gibt es Untersuchungen, dass eine verlorene Stunde, Lkw-Stunde, rund 100 Euro dann ausmacht. Dann sprechen wir über Verluste von 10 Millionen pro Tag oder hochgerechnet dann 2,5 Milliarden pro Jahr.
Premierminister Dixhoff soll diese Politik nach außen vertreten und die Regierung zusammenhalten. Er ist Marathonläufer. Ende Oktober absolviert er den Amsterdamer Halbmarathon in einer für einen 67-Jährigen beachtlichen Zeit. Auch in der Woche danach braucht Hof einen langen Atem, als er Journalisten das Durcheinander in der Asylpolitik erklärt.
Ist es noch Krise?
Herrscht denn noch Krise?
Was ich nun sage, ist ein Wort.
Alles, was ich jetzt sage, ist ein Wort zu viel. Der Premierminister bestimmt derzeit gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden den Ablauf. Und wer hat dort das Sagen? Sie oder die Fraktionschefs? Ich werde nicht darüber diskutieren, wer genau das Sagen hat, aber auf jeden Fall sitzen sie immer bei mir. Schoof kommt ohne politische Erfahrung ins Amt. Vorher war er Geheimdienstchef. Er gehört keiner der Koalitionsparteien an, verfügt also über keine Hausmacht.
Er wird ständig getrieben von Geert Wilders, manchmal übrigens auch von den anderen Parteien. Er hat nicht nur mit seinem Kabinett zu tun, das irgendwie zusammenhalten muss, aber auch mit den Fraktionsvorsitzenden von diesen vier Parteien, die ja nicht in seinem Kabinett sind, sondern nur im Parlament. Und das macht es natürlich auch ganz kompliziert.
Es wird nicht einfacher dadurch, dass drei der vier Koalitionsparteien noch nie an der Regierung waren, dass sie mit Ausnahme der rechtsliberalen WWD des früheren Regierungschefs Mark Rutte weniger das Wohl des gesamten Landes im Blick haben als die Interessen ihrer jeweiligen Klientel. Wilders ausländerfeindliche PVV, die Bauernpartei BBB und die Rechtsstaatspartei NSC, die mit dem Versprechen an die Macht kommt, für gute Verwaltung und bessere Politik zu sorgen. Deren jeweilige politische Ziele sind nur schwer miteinander vereinbar, sagt der Politikwissenschaftler Lauerse.
Das
ist eigentlich ein von den Spannungen, die...
Diese inhaltliche Spannung ist in der Koalition angelegt. Da gibt es weitreichende Beschlüsse bei Asyl und Landwirtschaft, wo man eigentlich eine Politik machen will, die sich gegen internationale Regeln richtet. Und auf der anderen Seite das Bekenntnis zum Rechtsstaat und dazu, alles rechtlich korrekt zu machen. Womit man eigentlich sagen müsste, einige der Maßnahmen, die wir inhaltlich gerne hätten, sind wahrscheinlich nicht machbar.
Die können wahrscheinlich nicht.
Ende vergangener Woche zerbricht die niederländische Regierung fast. Am Streit darüber, wie Kabinettsmitglieder auf die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam reagiert haben. Ministerpräsident Hof erklärt danach, es gebe genügend Vertrauen im Kabinett, um gemeinsam weiterzumachen. Offen bleibt, wie lange noch.
Über Rechtsruck und Realität. Die Reportage von Jakob Mayer. Sie hören Kontinent, Ihr europäisches Magazin auf SR Kultur. Spanien liegt, obwohl von viel Wasser umgeben, an der EU-Außengrenze und war in den letzten Jahren eines der Hauptzielländer von Migranten in Europa. Nun will das Land ab kommendem Jahr 300.000 Einwanderern eine Arbeitserlaubnis erteilen und drängt, gemeinsam unter anderem mit Deutschland, auf eine schnelle Umsetzung der gemeinsamen EU-Asylpolitik. Die Öffnung des Arbeitsmarktes für Migrantinnen und Migranten ist allerdings auch nicht ganz uneigennützig. Franka Welz.
Spaniens Ministerin für Sozialversicherung und Einwanderungsfragen, Elma Saiz, redet nicht lange um den heißen Brei herum, als sie den Kabinettsbeschluss kürzlich vorstellte und zitierte gleich auch noch ihren Chef, Ministerpräsident Pedro Sanchez. Spanien müsse sich entscheiden, ob es ein offenes Land mit Wohlstand sein wolle oder ein verschlossenes und armes Land.
Como dijo el presidente Sánchez, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre.
Ab dem kommenden Mai sollen in Spanien etwa 300.000 Einwanderinnen und Einwanderer ohne Papiere eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erhalten. Und das jedes Jahr, zunächst bis 2027. Das Hauptziel besteht also darin, dass Einwanderer aus Drittländern leichter in den Arbeitsmarkt eintreten können. Der Ökonom Raimund Torres vom Think Tank Funcas in Madrid findet das folgerichtig, denn die spanische Wirtschaft brauche Zuwanderung, um ihr Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten.
Wir haben eine stark alternde Gesellschaft und bald gehen viele auf einmal in Rente. Wir brauchen eine jüngere Bevölkerung, um das Rentensystem und das Wirtschaftswachstum der vergangenen zwei Jahre aufrechtzuerhalten.
Ministerin Elma Saiz erklärt, die Regierung erleichtere zum einen die Visavergabe für Menschen, die Arbeit suchten oder in Ausbildung seien. Die geplante Reform soll aber auch Menschen nützen, die schon länger ohne gültige Papiere in Spanien leben. Das spanische Ausländerrecht sieht für sie schon lange das Konzept der Verwurzelung vor. Als einziges Land in der Europäischen Union, so die Ministerin, und dies solle künftig deutlich vereinfacht werden. Wir haben jetzt 5 Varianten der Verwurzelung, aus sozialen oder familiären Gründen, weil man in Ausbildung ist oder einer Arbeit nachgeht, und eine weitere Kategorie, die zweite Chance, für Menschen, die bereits Papiere hatten, sie aber nicht verlängern konnten. Neu sei auch, dass jemand nur noch 2 Jahre ununterbrochen in Spanien gelebt haben müsse, statt bisher 3, um von den Regelungen profitieren zu können. Es müsse auch nicht zwingend ein Arbeitgeber nachgewiesen werden, sondern auch eine selbstständige Beschäftigung reiche aus. Der Rechtsanwalt Blas Jesús Imbroda ist Spezialist für Ausländerrecht und Mitglied des Allgemeinen Rates der spanischen Rechtsanwälte. Die neue Verordnung enthalte umfassendere Regelungen für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und zwar egal, ob es sich um Saisonkräfte oder im Ausland rekrutierte Arbeitnehmer handelt. Arbeitgeber können Arbeitnehmern künftig weniger Geld, etwa für Unterkunft, abnehmen. Die Reform regelt auch, wie Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber wechseln können, wenn der die im Arbeitsvertrag vereinbarten Bedingungen nicht einhält oder die Rechte des Arbeitnehmers verletzt. Die Reform verfolge noch ein anderes, weniger nobles Ziel, sagt Mauricio Valiente. Er ist Direktor der Nichtregierungsorganisation CEAR, die Geflüchtete unterstützt. Und zwar, Menschen davon abzuhalten, Asyl zu beantragen.
La reforma tiene una intencionalidad muy clara de disuadir peticiones de asilo.
Daher sieht sie vor, dass diejenigen Asylbewerber, die für Verwurzelung in Frage kommen wollen, darauf verzichten müssen, einen Asylantrag zu stellen und außerdem 6 Monate darauf warten müssen, bevor sie eine Genehmigung im Rahmen des normalen Einwanderungsverfahrens beantragen können. Das bedeutet auch, dass besonders verwundbare Menschen außen vor blieben, so Mauricio Valiente.
En general,
Im Allgemeinen geht es um gefährdete Menschen mit besonderen gesundheitlichen Schwierigkeiten oder fehlenden Verbindungen zur Gesellschaft. Sie werden ausgegrenzt. Diese eine Aufgabe ist noch zu erledigen.
Tarea que queda pendiente, ¿no? Para abordar, ¿no?
Gelingen könne das Vorhaben ohnehin nur, wenn die spanische Regierung ausreichend Mittel für die Umsetzung bereitstelle, also Geld und Personal. Auch Ökonom Raimund Torres betont bei allem Wohlwollen für die Reform, sie entbinde Spaniens Regierungen auf Bundes- wie auf Landesebene nicht davon, sich um wichtige strukturelle Probleme zu kümmern. Arbeitslose Spanier haben es weiterhin schwer, einen Job zu finden. Dann ist da das allgemeine Problem der niedrigen Geburtenrate, die auch darauf zurückgeht, dass es kein ausreichendes Netz von Kindergärten gibt, und die ganze Frage des Wohnraums. Der Zugang zu Wohnraum wird ein großes Problem für die neuen Einwanderer sein und natürlich auch für junge Menschen, die eine Familie gründen könnten, es aber nicht tun, weil sie einfach keine geeignete Wohnlösung haben. Dennoch sei die geplante Reform ein Schritt in die richtige Richtung, so Raimund Torres, denn praktisch die Hälfte des spanischen Wirtschaftswachstums sei auf die Eingliederung ausländischer Arbeitskräfte zurückzuführen. Neben eigennützigem wirtschaftlichen Kalkül gäbe es aber auch eine klare humanitäre Dimension, etwa die geplanten Erleichterungen beim Familiennachzug.
Franka Wels berichtete aus Spanien. Sie hören Kontinent, Ihr europäisches Magazin auf SR Kultur. LGTB-freie Zonen, Angriffe auf Gleichheitsparaden und kaum eine politische Chance auf gleichgeschlechtliche Ehen. Polen hat einen miserablen Ruf, wenn es um die Gleichberechtigung von queeren Menschen geht. Daher ist umso bemerkenswerter, mitten in Warschau eröffnete jetzt gerade das erste queere Museum des Landes. Und die Botschaft der Dauerausstellung ist deutlich: Auch wenn Homophobie Teil der polnischen Öffentlichkeit ist, wenn Homosexuelle und Transpersonen immer noch als das andere behandelt werden, queeres Leben ist seit Jahrhunderten Teil der polnischen Gesellschaft. Martin Adam.
Polens großer Staatenlenker Józef Piłsudski schaut nachdenklich aus einem Bilderrahmen, nackt und rauchend. Dass der Vater der polnischen Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg, der sonst nur ehrfürchtig in Uniform dargestellt wird, Homosexualität schon 1932 straffrei zugelassen hat, ist kaum bekannt. Aber darum geht's. Hier wird ein anderer Blick auf Polen geworfen. Das erste Queer-Museum des Landes eröffnet in einem sehr kleinen Raum, aber dafür mitten im Zentrum von Warschau. Für mich ist das Museum klein, aber zugleich groß, denn es ist ein Meilenstein für unsere Community, die so stark und entschlossen ist, dass sie dieses queere Museum erschaffen konnte. Sagt Krzysztof Kliszczynski, der das Museum leitet. Es ist gewissermaßen das Schaufenster der Stiftung Lambda, die seit fast 30 Jahren für die Rechte von Schwulen und Lesben, Trans- und queeren Menschen in Polen arbeitet. Über 100.000 Gegenstände und Dokumente haben sich in dieser Zeit angesammelt. 150 werden jetzt hier ausgestellt, erklärt der Historiker Piotr Laskowski. Beginnend mit Wojciech Skwarski, den ein Gericht 1561 zur Frau erklärte, zum Tragen von Frauenkleidern verurteilte und später verbrennen ließ. Wir wollten eine offensichtliche Wahrheit zeigen. Solange es Menschen auf polnischem Gebiet gibt, gibt es hier auch queere Menschen. Die Sprache hat sich geändert, sie wurden unterschiedlich genannt, aber sie sind immer da. Diese Zeitleiste beginnt im 16. und führt uns bis Ende des 20. Jahrhunderts. Für mehr reicht der Platz noch nicht. Und es kommen noch weitere Ausstellungsstücke dazu, sagt Krzysztof Kliszczynski und zeigt auf eine Vitrine in der Mitte des Raums. Das Museum zeigt bereits Wirkung, noch bevor es eröffnet wird. Wir haben hier einen Gegenstand, das ist unser ganzer Stolz, eine Zeitschrift von 1956, handgemacht, F.F. Polski, der polnische Jüngling. Niemand wusste, dass es so etwas gibt, aber es wurde uns geschenkt von jemandem, der das Haus eines Verstorbenen ausgeräumt hat. Gezeigt werden soll aber auch die Eingangstür der Stiftung Lambda, die vor einigen Jahren bei einem Angriff schwer beschädigt wurde. Natürlich sei das Museum gesichert. Mit Angriffen müssen sie rechnen, aber Angst dürfe man nicht mehr haben. Dabei sei auch die rechtliche Situation von LGBTQ+-Personen in Polen immer noch schlimm, sagt Miłosz Przepierkowski von Lambda. Und genau in diesem Land eröffnen wir dieses Museum, mit dem Appell an Abgeordnete, keine Angst zu haben, wenn es um Gesetze gegen Hasssprache, um Rechte für Transpersonen und um Partnerschaften geht, weil wir immer schon hier waren, hier sind und weiter sein werden. Das Museum finanziert sich über Spenden. Öffentliche Gelder gibt es nicht. Aber dass die Stadt Warschau überhaupt offen ist für diesen neuen Ort, diesen für viele Polinnen und Polen ungewohnten Blick, allein das ist wohl ein Erfolg im langen Kampf für gleiche Rechte und Sichtbarkeit. So sehen es jedenfalls die ersten Gäste.
Es ist sehr wichtig, vor allem dieser Erzählung entgegenzutreten, dass wir nur eine Mode sind, die aus dem Westen kommt. Dieser Ort zeigt, dass wir immer da waren, aber nicht unsere Köpfe über die Oberfläche heben und uns zeigen konnten. Und bisher ist niemand gekommen, um das Museum mit Steinen zu bewerfen oder es in Brand zu stecken. Dank Generationen, die gekämpft haben.
Die queere Geschichte wird in Polen oft übersehen. Sie ist unsichtbar. Also mehr Bewusstsein und das sogar im Zentrum von Warschau, das ist eine tolle Sache.
Endlich erzählen wir erhobenen Hauptes von den Momenten in der Geschichte, die eine Schande waren, von der Verfolgung nicht heteronormativer Menschen. So ein Museum, denke ich, führt zu ein bisschen mehr Normalität.
Draußen auf der Straße laufen Passanten vorbei. Sie schauen neugierig, manche machen Fotos. Ins Museum traut sich am Eröffnungstag noch niemand.
Martin Adam berichtete aus Polen und von dort nach Italien. Denn auch dort ist das Bild ein konservatives. Vater, Mutter, Kinder. Moderne, zeitgemäße Familienpolitik? Nun, seit 2 Jahren ist Giorgia Meloni im Amt und während im Ausland erleichtert zur Kenntnis genommen wird, dass ihre Regierung international solide und zuverlässig agiert, wird im Inland ihre rechtskonservative Agenda immer konkreter, vor allen Dingen auch in der Familienpolitik. Für homosexuelle Paare oder auch beim Thema Leihmutterschaft ist weiterhin Strafe angesagt. Tilman Kleinjung berichtet über jene, die trotzdem weiterkämpfen für ihre Freiheit.
Vater, Mutter, Kinder. Die Regierung Meloni beansprucht die Deutungshoheit darüber, was eine Familie ist. Für Regenbogenfamilien, für queere Paare war es in Italien schon immer schwer. Die Adoption eines Kindes ist für sie praktisch unmöglich. Künstliche Befruchtung ist formal nur bei heterosexuellen Paaren erlaubt. Mit der Regierung Meloni hat sich die Lage noch einmal verschärft. Alessia Crocini ist Präsidentin des Verbandes der italienischen Regenbogenfamilien.
Sie werfen uns Knüppel zwischen die Beine und sagen uns jeden Tag, dass wir keine Eltern sein dürfen. Aber wir sind Dickköpfe, wie man so schön sagt. Wir fliegen um die halbe Welt, um Eltern zu werden. Und wenn wir dann in Italien ankommen, wird diese Elternschaft nicht anerkannt.
Vor 10 Jahren hat Alessia mit ihrer Partnerin ein Kind bekommen und spürt die Benachteiligung seitdem jeden Tag. Es gibt kein Gesetz, das regelt, dass auch schwul-lesbische Paare gemeinsam Eltern eines Kindes sind. Manche Bürgermeister haben diese Gesetzeslücke großzügig interpretiert und beide als Eltern eingetragen. 3 Monate nach Amtsantritt hat das die Regierung Meloni verboten.
Das ist eine Regierung, die beschlossen hat, die LGBTQI-Plus-Elternschaft auszulöschen. Und sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um das zu erreichen.
Marco Infante und Paolo Catarinozzi sind seit 17 Jahren ein Paar. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, Flavio, der in Kanada von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurde. Das wäre heute strafbar, sagt Marco. Dem Staat ist wichtig, dass es eine Mutter und einen Vater gibt. Wir als Regenbogenfamilienväter fühlen uns davon auf jeden Fall betroffen. Wir haben ja keine Alternative. Nun planen die beiden, ein zweites Kind zu haben, wieder in Leihmutterschaft. In Italien ist es nicht mehr möglich. Marco und Paolo wollen sich eigentlich nicht vertreiben lassen von einer Regierung, die Regenbogenfamilien das Leben schwer macht.
Wir sind nie angegriffen worden. Wir haben von Anfang an entschieden, uns als Familie zu zeigen.
Das heißt, alle hier kennen Flavio, seit er 3 Monate ist. Er ist unser Sohn, Punkt. Unsere Gesellschaft ist da viel weiter als die Regierung. Vergiftet die Politik der Regierung Meloni auch das gesellschaftliche Klima? Alessia Crocini von den Regenbogenfamilien wirft der Regierung staatlich sanktioniertes Mobbing vor.
All das trägt dazu bei, das Klima in einem Land zu verändern. Denn dann fühlen sich Menschen, die bereits schwulen, lesben, bi- oder transfeindlich waren, berechtigt, ihre Meinung frei zu äußern. Also, was sie für eine Meinung halten. Aber in Wirklichkeit sind das Angriffe. Verbale Angriffe, die dann in einigen Fällen auch zu körperlichen Angriffen werden.
LGBT-feindliche Gewalttaten werden in Italien nicht extra ausgewiesen. Am aussagekräftigsten ist vielleicht diese Zahl der Nationalen Statistikbehörde. 75% der schwul-lesbischen Paare wollen sich nicht Hand in Hand in der Öffentlichkeit zeigen. Alessia fühlt sich als Aktivistin sicher. Eigentlich. Doch einmal hat sie eine ultrarechte Organisation diffamiert und öffentlich vorgeführt.
In dem Moment, als mein Gesicht und mein Name auf den Profilen dieser Vereinigung auftauchten, mit einer ganzen Reihe von Beleidigungen darunter, die haben mich als geisteskrank bezeichnet, als Mörderin und Verbrecherin. Da habe ich begonnen, meine Haustür abzuschließen, was ich in 50 Jahren nie getan hatte.
Giorgia Meloni verteidigt ihre Politik. Das Gesetz gegen Leihmutterschaft, ein Gesetz zur Stärkung der Rechte der Frauen, sagt sie. Und schon im Wahlkampf hat sie sich gegen Vorwürfe der LGBT-Community gewehrt. Niemand werde diskriminiert, weil er nicht wie die Fratelli d'Italia denke. Doch Marco Infante und Paolo Catarinozzi fühlen sich diskriminiert. Sie suchen ihr Familienglück künftig in Kanada, vertrieben von der Familienpolitik Giorgia Melonis.
Der Beitrag von Tilman Kleinjung. Sie hören Kontinent, europäisches Magazin auf SR Kultur. Am Ende dieser Sendung gehen wir nun nochmal 30 Jahre zurück und landen doch auch im Hier und Jetzt. Es ist die Geschichte des Valery Kuznetsov. Der verliert 1994 seinen Job. Der Raketeningenieur arbeitet nahe Perwomanjansk im Gebiet Mykolajiw, an einem der Standorte, wo Atomraketen in der Ukraine gelagert werden. Als die Ukraine nun 1991 unabhängig wird, verfügt sie über Nacht über das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt. Kiew gibt alle nuklearen Sprengköpfe an Russland ab, im Tausch gegen wirtschaftliche Hilfe und Sicherheitsgarantien, die von drei Atommächten im Budapester Memorandum zugesichert wurden. Aus Sicht der Ukraine heute war dieses Abkommen damals das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde. Seit 2014 greift Moskau wieder nach der Ukraine erst die Krim und seit 2022 die Vollinvasion. Andrea Beer war am ehemaligen Raketenstandort.
Valery Kuznetsov fährt in einem kleinen, engen Aufzug rund 40 Meter hinunter zu seinem alten Arbeitsplatz. Das hier war für die Ewigkeit gedacht und jetzt ist es so ruhig, sagt der pensionierte Raketeningenieur ein wenig bedauernd, als der Aufzug in die Tiefe ächzt. Zu Sowjetzeiten lagert in der heutigen Ukraine ein tödliches Waffenarsenal, unter anderem Interkontinentalraketen sowie mehrere tausend atomare Sprengköpfe für strategische und taktische Raketen. Rund 300 Kilometer südlich von Kiew liegt einer der damaligen Standorte, Perwomajsk, wo Raketenexperte Valery Kuznetsov jahrzehntelang diente. Das weitläufige Gelände der früheren Atomraketenbasis ist nun ein Museum, in dem ehemalige Militärs wie der agile, grauhaarige Ex-Offizier ihren Dienst tun. In der alten Kommandostation tief unter der Erde leuchtet die rote Lampe und Valery Kuznetsov simuliert einen Raketenstart.
3, 2, 1, Puck!
Sie haben den Befehl bekommen und machen sich nun daran, diesen auszuführen, sagt er aufgeräumt. In diesem Fall heißt das, in 30 Sekunden geht die Rakete los. Wäre zu Sowjetzeiten ein entsprechender Befehl aus Moskau gekommen, er hätte einen der Knöpfe gedrückt. Man hat uns das so erklärt. Wenn wir einen Abschussbefehl erhalten, dann fliegt bereits eine Rakete der anderen in unsere Richtung. Die Flugzeit von Amerika aus ist 22 bis 28 Minuten. Von Europa aus 10 bis 12 Minuten. Heute sogar weniger, weil es Hyperschallraketen gibt. Wenn wir diesen Befehl bekamen, hieß das, dass bereits etwas im Anflug ist. Und das bedeutet, dass wir diese Knöpfe drücken müssen. Das Ziel eines sowjetischen Atomschlags hätte er damals nicht im Voraus erfahren. So ein finaler Knopfdruck stand am Ende einer langen Befehlskette aus Moskau, so Valeri Kusnezow. Er erinnert sich an eine heikle Situation 1982. Damals ist minutenlang unklar, ob ein Atomschlag erfolgen soll oder nicht. Der Grund? Alle Telefone sind belegt und niemand ist erreichbar. Alle Kommandozentralen der strategischen Raketengruppen, die gesamte strategische Luftwaffe und alle U-Boote hatten das rote Licht gesehen. Und das Erste, was man daraus folgern konnte, war, es ist Krieg. Aber welche Art von Krieg, das war nicht klar. Wie viele Raketen sollen wir starten? Wir waren ja so geschult, dass es bedeutet, etwas fliegt bereits in unsere Richtung. Wir hier waren früher alle Kommunisten, erzählt Valeri Kusnezow freimütig, oben in den Museumsräumen, vor einer großen blau-gelben Wand, auf der die Standorte der Raketentypen der damaligen 43. Raketenarmee in der Ukraine aufgemalt sind. Denn wenn ich kein Kommunist gewesen wäre, dann wäre ich ja nicht hier gesessen. Piloten hätten keine Flugzeuge geflogen, Panzerkommandeure hätten nicht in den Panzern gesessen. Die Offiziere waren zu 98,5% Kommunisten. Warst du nicht in der Partei, waren dir alle Wege versperrt. Aber ich habe meine Ehre und mein Gewissen nicht verkauft. Und die meisten waren so wie ich.
Am Rande des KZE-Gipfels hat die Ukraine heute den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben.
Im Dezember 1994 verliert Valeri Kusnezow seinen Job. Die Ukraine unterschreibt das Budapester Abkommen. Kiew verpflichtet sich abzurüsten, verzichtet auf Atomwaffen und gibt atomare und viele nicht-atomare Waffen an Russland ab. Im Gegenzug garantieren die USA, Großbritannien und Russland der Ukraine Sicherheit. Der 70-Jährige trägt die Uniform der ukrainischen Armee. Stundenlang kann er referieren über winzigste Details von Raketen, deren Reste auf dem Museumshof liegen. Schwarzbraune Atomraketenröhren oder die furchterregend große Interkontinentalrakete Satan mit einer Reichweite von 15.000 Kilometern. All das aufzugeben war politisch naiv, drückt Valeri Kusnezow aus, was viele in der Ukraine denken. Der ukrainische Außenminister Andriy Sibicha hält unterdessen in Brüssel eine Mappe in die Höhe. Darin liegt das Budapester Memorandum, das weder die ukrainische noch die transatlantische Sicherheit garantiert hat, so Sibicha. Er fordert stärkere Entscheidungen und mehr Solidarität der Partner. Frieden für die Ukraine sei nur unter der Garantie denkbar, dass Russland nicht mehr angreifen könne, sprich mit einem NATO-Beitritt. Ein goldbrauner streunender Mischling und mehrere Katzen folgen Valeri Kusnezow über das Raketenmuseumsgelände mit alten tiefen Raketenschächten und überlangen rostigen Raketenladelastern, zwischen denen auch ausgebranntes, erbeutetes russisches Kriegsgerät von heute liegt. Auch das wollen wir hier zeigen, so Valeri Kusnezow. Er winkt den Kollegen, die gerade kaputte russische Panzer verladen. Ich singe, ruft ihm einer zu, und Valeri Kusnezow lächelt ein bisschen. Früher war der Westen mein Feind, sagt er. Heute will ich in die NATO. 30 Jahre nach dem gescheiterten Budapester Memorandum ist er nach wie vor auch wütend auf den damaligen Präsidenten Leonid Kutschma, der es für die Ukraine unterschrieben hat. Ich bin 70 Jahre alt und habe doch einige Dinge in meinem Kopf angesammelt. Und ich sage, das war damals ein Verbrechen gegen das ukrainische Volk durch die oberste Führung, weil sie diesen Vertrag unterzeichnet hat. Warum hat Russland nicht auf Atomwaffen verzichtet? Warum hat China nicht verzichtet? Warum haben die Vereinigten Staaten das nicht gemacht? Warum tat es nur die Ukraine? Weil die gesamte damalige Führung unseres Landes Moskau und Kreml treu war.
Die Reportage von Andrea Beer aus der Ukraine. Soweit Kontinent an dieser Stelle. Unseren Podcast wie immer in der ARD Audiothek und alle Infos auf srkultur.de. Für heute bedankt und verabschiedet sich Jochen Marmitt.